Grüß Gott miteinander. Jetzt ist ja schon die zweite Vorlesung. In der ersten habe ich erstmal ja klargestellt, dass da ein Fehler im Verzeichnis war, dass wir nicht über Pascal reden, sondern eben über Hans-Urs von Balthasar. Das kam dadurch, dass im letzten Semester eben drei Namen da standen: Rana, Balthasar, Pascal. Und wir sind ja nur mit Rana fertig geworden und haben eben angefangen mit von Balthasar. Dann habe ich beim letzten Mal seinen wirklich ja einigermaßen beeindruckenden Lebensweg dargestellt, von Anfang bis zum Ende. Und auch diesen Abschnitt aus dem Brief an die Gesellschaft Jesu, als er sie wegen seiner Johannesgemeinschaft verlassen hat. Und möchte heute jetzt mit der Sache anfangen. Und zwar, wir sind ja eine philosophische Hochschule, fange ich also mit einem philosophischen Buch von ihm an. Das ist 47 erschienen und heißt Wahrheit und Wahrheit römisch 1, Wahrheit der Welt. Er wollte dann einen zweiten Band eigentlich schreiben über die Wahrheit Gottes. Daraus ist aber erstmal nichts geworden, sondern er hat dann fast 40 Jahre später saß er dann an seinem groß konzipierten Werk, das 15 Bände umfasst. Der erste Teil heißt Herrlichkeit, eine theologische Ästhetik, wo er eben den Grundgedanken hatte, ich muss den Glauben nicht von außen her einführen, indem ich auf äußere Zeichen hinweise, Wunder und dergleichen, sondern dass ich, wie auch Paderaner gesagt hat, von innen herangehen. Ich muss einfach nur die Botschaft erstmal formulieren, damit die Leute eigentlich merken, das ist tatsächlich was, wo man sich eigentlich darauf einlassen sollte. Das war der Gedanke. Jetzt hat er eben 47 ein rein philosophisches Buch geschrieben, Wahrheit der Welt, jetzt in diesem großen Werk, also die ersten 7 Bände theologische Ästhetik, Herrlichkeit genannt, dann gehört in der Mitte sind es 4 Bände, ja ich meine 4 oder 3, Theodramatik, weil es ja eigentlich über ein Drama geht zwischen Gott und Mensch in der biblischen Tradition, diese Auseinandersetzung, und dann am Schluss gibt es dann nochmal 3 Bände Theologik, wo er jetzt, nachdem die Sache dargestellt wird, er jetzt nochmal zurückschaut auf die formalen Strukturen, die da drin stecken. Mit denen hat er nicht begonnen, was man vielleicht sonst rein fachlich, wissenschaftlich machen könnte. Ich mache erst die ganzen Vorfragen. Die stellt er erst dann in, nachdem die Sache klar ist, damit man jetzt in Ruhe dann nochmal nachdenken kann über die logischen Strukturen, in denen das wickelt. Und da hat er jetzt dieses erste Buch, das ich eben jetzt erstmal heute und die nächsten Sitzung mit Ihnen besprechen möchte, das hat er einfach genommen und es nochmal abgedruckt. Also ist überhaupt nichts geändert. Er hat nur davor, wie viele Seiten sind es, 22 Seiten davor noch geschrieben, eine neue Einleitung, die das situiert im ganzen Werk. Aber sonst ist es unverändert, einfach anastatischer Nachdruck, also die Ausgabe von damals. Und hat dann eben jetzt nicht bloß mit einem Band fortgesetzt, sondern mit 2 Bänden, die kommen. Der zweite Band heißt Wahrheit Gottes, so wie auch gedacht. Der dritte heißt dann aber nochmal Geist der Wahrheit. Sodass mit diesen 3 Bänden dann dieses Riesenwerk von ihm eben zum Abschluss gekommen ist. Und ich finde ja den Vorteil der Philosophie, dass es die gemeinsame Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen ist. Dass man also nicht so festgelegt ist auf die Theologie, deswegen habe ich immer Wert drauf gelegt, im Disput mit Kollegen, wenn dann von mir das Wort Gott fiel oder sowas ähnliches, dann sagten die gleich, Sie als Theologe? Ich, nein, nein, ich bin ein Philosoph, weil die Kollegen dann nämlich gleich immer sagen, ja, der Theologe muss ja so reden, wenn er da so heißt, das ist sein Amt und seine Aufgabe, und dann muss man das gar nicht diskutieren. Sag ich, nein, ich bin ein Philosoph, und wenn der Sartre ein Philosoph ist als Atheist, dann will ich respektiert werden als Theist. Ich muss doch nicht erst also ein Ticket für den Atheismus erwerben, um also dann Philosoph sein zu dürfen. Das hat zwar also der Heidegger behauptet, dass christliche Philosophie ein hölzernes Eisen sei, aber das gehört so noch in seine Phase, seiner ganzen Ablösung vom Christlichen. Nachher ist er dann auch wieder ein bisschen sanfter geworden und hat sich auch sogar nochmal christlich beerdigen lassen, zwar auf so seine Weise, aber immerhin. Nochmal, welcher Konfession jemand angehört, genau wie welchem Land oder das bestimmt natürlich den Geist der Philosophie mit. Es gibt eine französische Philosophie und eine deutsche Philosophie mit eigener Physiognomie. Und so gibt es eben ein buddhistisches Denken und ein christliches Denken und ein jüdisches Denken und das ist jeweils anders. Na und? Es trägt so weit, wie die Argumente tragen. Darauf kommt es an. Und deswegen finde ich gut, dass wir das so nehmen und zwar gerade mit der Wahrheit anzufangen. Und ich, die, in der Einleitung stellt er aber auch schon klar, was er dort eigentlich macht. Auf der 7 Seiten, er sagt so, von der Wahrheit reden heißt eben nicht nur die Frage aufwerfen, ob es die Wahrheit gäbe und sie vielleicht bejahen. Das macht die kritische Erkenntnistheorie, das hat hier früher also Pater Keller gemacht und dann, wer macht es jetzt hier, die Erkenntnistheorie? Muss ja, irgendwer muss es ja machen. Ah ja. Nicht? Also das ist ein Fach, das ganz nötig ist, sagt auch, das ist nötig. Klar muss ich das erstmal klären, eine kritische Erkenntnistheorie. Und die Frage ist ernst genug, um einer eingehenden Untersuchung würdig zu sein. Man sollte da allerdings schon dazu sagen, und das geschieht, denke ich, auch hier, dass zugleich noch die Ontologie mit hineingehört, weil ja schon die Alten nicht bloß geredet haben von Wahrheit als Eigenschaft von Sätzen. Da können wir sagen, also Aristoteles sagt, wahr ist ein Satz, wenn er sagt, was ist. Und wenn er verneint, was nicht ist. Das ist also Wahrheit. Dann reden die Alten immer vom, das Seiende ist wahr. Und damit meinen die, es ist erkennbar. Das gehört zu den Transzendentalien, also das sind so seinshafte Grundeigenschaften, die allem Seienden zukommen. Da ist das Erste natürlich, dass sie überhaupt sind, das Seiende ist, das ist klar. Dann kommt als Nächstes, das Seiende ist eins. Alles ist irgendwie eins. Das heißt nicht, dass es jetzt numerisch eins ist, eine Hochschule ist auch eins, aber die besteht aus Leuten und aus Gesetzen und aus Gebäuden und alles Mögliche, was dazugehört, aber es ist auch nochmal ein Eines. Wir selber sind jeder ein Eine oder Einer, aber bestehen natürlich zugleich nochmal aus Leib und Seele und aus einer Menge Knochen und Atomen und allem, wenn man das nochmal so untersucht, was sich da alles nochmal tut. Alles ist irgendwie eins. Und dann an zweiter Stelle, alles Seiende ist wahr, das heißt, es ist erkennbar und in dieser biblisch-christlichen Tradition immer schon erkannt. Das klingt vielleicht harmlos, ist es aber nicht, weil es ja Leute gibt, die sagen, nein, die Welt sei in sich absurd und das Sein sei absurd und der Kern sei absolut unverständlich und unbrauchbar, das geht überhaupt nicht. Wir würden auf der Oberfläche da so tun, als legten uns das irgendwie zurecht und dann hätten wir da auch so ein oberflächliches Verständnis, aber eigentlich sei das alles in sich absolut widersprüchlich und überhaupt nichts. Also solche Leute gibt es ja. Und dagegen ist hier formuliert, alles Seiende ist erkennbar und erkannt. Und weil es schon von Gott erkannt ist, kann also der Mensch es jetzt nacherkennen und von dort her dort drin steht, dann kommt als Nächstes dann, alles ist gut, das heißt, es ist gewollt und wollbar. Auch wieder, alles ist wollbar, das ist das, was Aristoteles sagt, er sagt, gut ist das, was alle wollen. Im Horizont des Schöpfungsglaubens sagt man, alles ist gewollt, das ist ja der wichtige Punkt. Deswegen fand ich es eben so schade, dass auch bei den Christen, und zwar in beiden Konfessionen, dieser sogenannte erste Glaubensartikel von Gott als Schöpfer ziemlich untergegangen ist. Der ist jetzt durch die Grünen wieder so aufgetaucht, die reden zwar nicht von dem Schöpfer, aber von der Schöpfung. Was sie sich darunter vorstellen, weiß ich nicht. Also jedenfalls ist es also ein wichtiger Punkt und seither sind die Tiere keine Sachen mehr und so, was ja auch gut ist. Nicht? Also, dass ich klassisch, alles was ist, ist wollbar von sich und anderen und es ist gewollt. Das ist der Grundgedanke von Schöpfung. Und das ist natürlich schon ein Gedanke, wenn man den mal an sich heranlässt und das durchmeditiert, zu sagen, dass alles Sein gewollt sein ist. Das will ja was heißen. Das ist zum Beispiel der Kern der Antwort auf Hume und die Leute, die sagen, ich darf nicht vom Sein auf Sollen schließen. Weil die bei Sein ja nur am pures Vorhandensein denken, da ist sonst nichts drin. Und haben die völlig recht, dass ich logisch aus einem bloßen Ist-Satz nicht zu einem Soll-Satz komme. Ich kann dann im Ist-Satz feststellen, die Leute verhungern, wenn sie zu wenig Kalorien kriegen. Aber daraus folgt nicht der Soll-Satz, ich soll ihnen was zu essen geben. Da brauche ich schon im Obersatz einen Sollen selber. Wenn sie es aber umdrehen und sagen, also aus dem Sein folgt zwar nicht das Sollen, aber aus dem Sollen folgt das Sein, dann haben sie natürlich genau diesen Zusammenhang, dass zum Beispiel eben die Päpste nicht bloß in Sexualmoral, sondern auch in anderen Dingen zurückgreifen auf das, was vorliegt und sagt, das gibt gewisse Vorgaben für richtiges Verhalten auch. Weil das, was dort ist, nicht einfach so ist, Zufall passiert oder so, sondern gewollt. Vor allen Dingen folgt ja daraus, dass jeder und jede von uns gewollt ist. Da mögen Menschen sagen, was sie wollen. Niemand ist passiert. Jeder und jede ist gerufen. Auch wenn man das Produkt einer Vergewaltigung wäre. Wer ist es gerufen? Und beim Namen, sagt diese biblische Tradition. Nicht? Und dann kommt dann als letztes, dann geht die Diskussion los, ist zu den Transzendentalien gehört auch die Schönheit dazu. Pater Lotz hier im Haus, einer eben der großen Namen, die wir hingehören, der hat das immer so verteidigt, dass die Schönheit selber ein Transzendentale ist. In der letzten Ausgabe seines Buches, wo es nochmal aus dem Lateinischen selber auch ins Deutsche übersetzt hat, hat er es dann schon ein bisschen offen gelassen. Das war ein Punkt, wo wir immer miteinander gestritten haben. Dass ich gesagt habe, einerseits sehe ich ein, dass man der Schönheit zuspricht, dass sie transzendental ist. Auf der anderen Seite ist der Unterschied, wenn ich sage, etwas ist gut, also wollbar, da kann ich auch mit dem kleinsten Gutsein anfangen und sagen, irgendwas ist daran gewollt. Aber Schönheit ist eigentlich ein schon Elite-Ausdruck. Also der Lehrer von Thomas von Aquin, Albertus Magnus, der hat gesagt, die Schönheit ist Splendor veri, also der Aufglanz des Wahren. Also nicht alles Wahre ist schon schön, sondern wenn das zugleich nochmal glänzt, wenn das aufglänzt, wenn es strahlt, wenn es deutlicher ist. Also sodass also Schönheit etwas Elitäreres ist als bloß die Worte, was heißt bloß, also Wahrheit und Gutheit. Und da hat er wenigstens also am Schluss das dann ein bisschen offen gelassen, hat gesagt, einerseits würde er gern weiter also sagen, Schönheit ist auch ein Transzendentale. Und wir werden sehen, Balthasar sagt das auch, dass das so sei. Er lässt das Unum weg, weil das so selbstverständlich ist. Aber man könnte eben auch sagen, dass ich die Schönheit festhalte für. Wenn ich natürlich sage, schön ist das, was geliebt wird, was die Leute, dann kann man wieder sagen, eigentlich ist alles schön, weil alles geliebt, weil alles gewollt ist, nicht? Wird das wieder heißen. Das gilt dann natürlich auch für alle möglichen hässlichen, wo wir meinen, hässlichen Viecher oder so rum, nicht? Das würde dann für alles gelten, wie man es nimmt. Also, mit der Erkenntnistheorie, also der Wahrheit, da müsste man sich mit befassen. Die Ontologie gehört dazu, also alles Seiende ist wahr. Aber angenommen, die aufgeworfene Frage wäre einer befriedigenden Lösung entgegengeführt, wir haben das geklärt, könnte man dann sagen, wir sind fertig damit, mit der Frage der Wahrheit. Und da sagt er, das wäre schade, wenn man das machen würde, mit diesem ersten Erfolg aufhören, denn man müsste sich eigentlich jetzt auf die Wahrheit einlassen. Und dann zieht er einfach die Parallele dazu, dass er zwischen jungen Liebesleuten, die sich auch fragen, ob sie geliebt werden oder nicht, aber damit nicht aufhören, sondern wo sich das ja vertieft. Und wenn die dann heiraten und es geht halbwegs gut mit denen zu, dann macht man da immer noch neue Erfahrungen. Er sagt, es wäre ein seltsamer Liebender, der sich mit der Feststellung dieser Tatsache zufrieden gäbe, sondern der genau das hier nochmal ausfalten und erleben und in die verschiedenen Schicksale miteinander erleben sollte. Und sagte, und das müsste genau auch hier passieren, diese Frage, was eigentlich Liebe ist, die sich dann in ein Leben lang immer mehr vertieft und ausweitet in allen Richtungen. Und das müsste hineingehören. Und drum, sagt er, behalten dann auch die Philosophen recht, die dem Jünger, der da anfängt zu lernen, den Rat erteilen, sich erst in den Strom hineinzustürzen, um Leib an Leib mit der Welle zu erfahren, was Wasser ist und wie man darin vorankommt. Also das müssen Sie nicht bloß im Kopf sich klar machen, also Wahrheit heißt, meine Definition, Wahrheit heißt, dass die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt, oder genau gesagt die Realität, insofern sie erkannt wird. Manche machen ja dann den Unterschied und nennen die Realität, insofern sie von uns erkannt ist, Wirklichkeit. Also viele Kollegen machen heute einen Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Sagen, Realität sind die Dinge an sich, so und für sich. Wenn wir ihnen begegnen, dann tun wir immer schon unsere Sache mit hinzu. Das ist ja nicht einfach so, als wären wir bloß ein Fotopapier und darauf lichtet sich was ab, sondern es kommt zu einem Gespräch. Scheffler hat das immer genannt, dialogische Erfahrung. Erfahrung ist Dialog. Man ist im Gespräch und im Gespräch verändern sich immer beide. Das gehört mit hinein. Beim Erkennen ist das, was Heidegger dann das Als nennt. Was uns begegnet, begegnet uns als interessant, als langweilig, als spannend, als gefährlich, als was weiß ich. Und dieses Als ist etwas, was wir dazu tun. Die Wirklichkeit ist so, wie sie ist. Oder Realität, ich bleibe jetzt bei der Wirklichkeit, die ist dann so, wie sie ist. Aber auf mich hat sie einen bestimmten Eindruck aufgrund meiner Veranlagung, meiner gemachten Erfahrungen, meiner Interessen und dergleichen, sodass eben tatsächlich dann jeder auch seine Wahrheit hat, worüber wir da auch reden müssen. Die zeigt sich nicht jedem auf dieselbe Weise, in diesem Aufeinandertreffen. Und dass man das also mit hineinnehmen würde, sagt er, und nur wer diesen Sprung nicht wagt, der wird niemals die Gewissheit ihrer Existenz erlangen, um wirklich zu sagen können, man muss natürlich einen Vorbegriff von Wahrheit haben, also Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt, Wirklichkeit, insofern sie erkannt ist, noch kürzer gesagt, das Dasein der Wirklichkeit. Und weil das so dicht dran liegt, deswegen gibt es immer wieder Autoren, zum Beispiel Augustinus, sehr bekannt von ihm, ist eine, diese Definition, wo er sagt, was ist wahr, und er sagt, der wahr ist, was ist. Dann habe ich immer gesagt, ja, warum brauche ich dann noch ein extra Wort dafür? Muss ja irgendwas anderes sein. Nicht? Und deswegen hat er an einer anderen Stelle, schreibt er auch, da schreibt er, wahr ist, was zeigt, was ist. Da haben Sie diese beiden Begriffe. Nicht? Also wahr ist nicht einfach die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit, insofern sie sich zeigt, insofern sie für mich da ist. Das ist, denn Dasein gibt es nur für jemand. Dasein oder Wegsein. Dass das hier hineinkommt. Und das würde mit dazugehören, sagt er, dieser erste Akt des Glaubens, des sich hingebenden Vertrauens ist nicht irrational, sondern die schlichte Vorbedingung dafür, sich der Existenz des Rationalen überhaupt zu vergewissern. Eben, wenn ich also von vornherein für alles misstrauisch Beweise haben wollte, käme ich zu gar nichts hin, würde das Misstrauen alles zerkrümeln. Denn dann kann ich zu jedem Beweis wieder sagen, naja, beweise das erstmal, dass es so ist. Nicht? Das hat ja an einer Stelle in der Fortsetzung von Achill und der Schildkröte der Carol gemacht, der von Alice in Wonderland da. Nicht? Also zuerst diese Geschichte, dass der Achill die Schildkröte nicht einholt, was da behauptet wird. Die Geschichte kennen wir ja, nicht? Die Schildkröte hat 100 Meter Vorsprung, aber der Achill läuft doppelt so schnell wie die Schildkröte. Und dann heißt es, wenn der Achill 100 läuft, ist die Schildkröte 50 gelaufen. Wenn der Achill 50 läuft, ist die Schildkröte 25 gelaufen. Wenn der Achill 25 gelaufen ist, ist die Schildkröte 12,5 gelaufen. Das heißt, mit anderen Worten, das ist die schlichte Grenzbetrachtung 200. Wenn Sie 1 plus 1,5 plus 1 Viertel plus 1 Achtel zusammenrechnen, kommen Sie niemals an die 2, sondern immer nur näher ran. Und das ist ein Beispiel, wie man wissenschaftlich sich um Lösungen drücken kann. Denn so können dann Leute behaupten, ja, ich muss wissenschaftlich an Gott herangehen und da zeigt sich wissenschaftlich, da komme ich nie hin. So wie wissenschaftlich hier gezeigt ist, der Achill kommt nie an die Schildkröte. Denn das ist immer nur ein näher ran, asymptotisch, aber erreicht sie nie. Dabei muss man ja nur sagen, angenommen, der Achill läuft 300 Meter, dann ist die Schildkröte 150 gelaufen, plus 100 sind 250, da hat er sie schon 50 Meter überholt. Da sieht das jeder, aber bei Gott sieht man es nicht. Dann sind die Leute beeindruckt, wenn sie wissenschaftlich gesagt kriegen, man kann an Gott gar nicht kommen, so wie wissenschaftlich erwiesen ist, der Achill kann die Schildkröte nicht einholen. Natürlich kann er einholen. Er holt sie nicht ein, bis er sie einholt. Und das ist bei 200. Einfach so. Nicht? Schlicht. Das ist es einfach. Und jetzt müsste man eben gucken, jetzt hat der Kerl die Sache fortgesetzt. Jetzt sitzt der Achill auf der Schildkröte und die Schildkröte sagt, hör mal, ich habe da ein Problem mit der Logik. Wenn ich einen Satz mache wie einen Obersatz, einen zweiten Obersatz und dann ja die Konklusion. Also alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch, Sokrates ist sterblich. Und jetzt sagt die Schildkröte, also ich glaube den ersten Satz, ich glaube den zweiten Satz. Aber du musst mir erst noch beweisen, dass aus dem ersten und dem zweiten Satz der dritte folgt. Sagt er, ja, mache ich mal. Sagt er da was? Nicht? Das nennen wir meinetwegen D. Dann sagt die Schildkröte, ja, sehr schön. Aber jetzt musst du mir nochmal sagen, wieso jetzt D bewiesen hat, dass eben aus 1 und 2 3 folgt. Das muss jetzt bewiesen werden. Und dann haben Sie jetzt wieder genauso eine endlose Reihe, wo Sie nie an einen Punkt ankommen. Das heißt, wer behauptet, ich muss alles beweisen, der Kollege Hans Albert zum Beispiel meint das, dieser Popper-Schüler, alles muss bewiesen werden. Dann wird nichts bewiesen. Das ist ja dann auch sein berühmtes Münchhausen-Trilemma, wo Kollegen davon immer ganz entsetzt sind, wenn sie das hören und sagen, ja, da kann man jetzt nichts mehr machen. Da sagt er, ein Trilemma, denn eigentlich komme ich niemals zu einer ersten Einsicht, sondern entweder geht es endlos weiter oder ich breche willkürlich ab oder ich werde zirkulär. Das ist sein berühmtes Trilemma, sein Münchhausen-Trilemma von Hans Albert. Und da sage ich, das ist einfach Unfug. Ich muss nicht alles beweisen. Die Formel heißt genau, was mir nicht einleuchtet, das muss ich beweisen. Und was heißt dann beweisen? Beweisen heißt, einen nicht einleuchtenden Satz auf einleuchtende Weise zurückführen auf einen einleuchtenden Satz. Und Sätze, die einleuchten, kann ich nicht beweisen, weil sie einleuchten. Fertig. Genau, wenn sich da der Russell hinstellt und kommt sich so toll vor, dass er gesagt hat, ja, und wer hat Gott geschaffen? Da ist er ganz stolz drauf. Ne? Anstatt einfach zu sagen, Gott ist ein Name für jemanden, der nicht geschaffen ist, weil er Grund seiner selbst ist. Er hat nie angefangen, der hat sich auch nicht selber angefangen, denn sich selber kann man natürlich nicht anfangen. Wie soll man das machen? Er hat sich auch nicht geschaffen, sondern er ist eben schon immer da. Und so ist es. Das Absolute und das Nichts sind entweder immer oder nie. Und da das Nichts nicht ist, denn wir sitzen hier, bleibt also nur übrig, dass Gott ist. Und er ist schon immer. Tja, so einfach ist es. Eigentlich klar. So, also, wenn ich wirklich von allem so einen Beweis verlange, nein, hier, es leuchtet mir ein, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist der Mensch, also ist Sokrates sterblich. Was soll da noch bewiesen werden? Wenn ich mich immer darauf einlasse, ist schon hin. Deswegen, Sie müssen aufpassen, Sie dürfen bei Diskussionen nicht auf jede Frage beantworten wollen. Das ist der Trick, das ist wie beim Mühlespielen. Wenn die Steine erstmal liegen, haben sie schon verloren. Sie müssen aufpassen beim Setzen. Und so ist das hier auch. Sie können nicht einfach da irgendwas da so sich einwickeln lassen bei einer Talkshow oder bei sonst irgendeinem Gerede. Sie müssen gucken, was wird da gefragt. Sie können nicht jede Frage beantworten. Zum Beispiel, was sagen Sie auf die Frage, wenn ich gefragt werde, haben Sie in diesem Jahr schon aufgehört, Ihre Frau zu prügeln? Dann werde ich doch nicht Ja oder Nein sagen. Früher hätte man gesagt, auf Pistolen morgen früh. Nicht? Darf man aber nicht. Also muss man also gucken, was gehört wohin. Nicht? Und das gilt hier ganz strikt. Also, das, die Frage, bin ich also in dieser Form drinnen, dass ich sage, ich lasse mich ein auf diese Begegnung mit der Wahrheit, hier ohne Beweise, ohne diesen Risiko, oder wie Balthasar schreibt, ohne Zweifelssucht. Nicht? Dass das hier nicht hingehört, denn das wäre das sicherste Mittel, die Beziehung unerträglich zu machen. Das ist auch an die Adresse der Leute gesagt, das kann man ja inzwischen immer häufiger lesen. Den reifen Glauben macht es aus, dass er zweifelt. Da der heilige Ignatius in seinem Exerzitienbuch sagt, man soll immer versuchen, die Aussagen der anderen zu retten, rette ich die dadurch, dass ich meine, die Leute können eben nicht mehr Deutsch. Die verwechseln Wort Schwierigkeit und Zweifel. Das hat also ganz deutlich John Henry Newman gesagt. Er sagt, 10.000 Schwierigkeiten machen nicht einen Zweifel, wie 10.000 Ponys nicht ein Pferd machen. Das ist es einfach. Dass man da hingucken muss. Zweifel heißt, ich habe den Zweifel ins Vertrauen gezogen und mein Vertrauen schon mal storniert. Dass ich zu meinem Freund oder meiner Frau oder so, ich bin da, ich verstehe dich nicht, jetzt storniere ich erstmal mein Vertrauen, bis du mir das erklärt hast. Nein, man hält das Vertrauen fest, aber sagt, bitte erklär mir es, ich möchte es verstehen. Und da müssen eben die Christen nach ihren Texten bis nach dem Tod warten. Denn das steht ja in der Bibel drin, dass Gott siegen wird, wenn man ihm den Prozess macht. Und im 16. Kapitel des Johannesevangeliums, bei den Abschiedsreden, sagt Jesus zu den Aposteln, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das heißt, er hat die Karten auf den Tisch gelegt. Und das gehört für mich zu meinem Glauben, zu unserem Glauben, dass wir also darauf vertrauen, dass er sich wird rechtfertigen können. Angesichts dessen, wo wir hier keine Antwort hinbringen. Wer hier versucht, eine Antwort zu geben, kommt in die Gefahr, dass er zynisch wird. Zum Beispiel, das ist ja so ein Streitpunkt zwischen Kollegen Kreiner und mir, dass Kreiner sagt, der Glaube ist eine Theorie und in der Theorie kann ich eine so wichtige Frage nicht offen lassen. Wenn ich sage, der Glaube ist keine Theorie, sondern Überzeugung, nur die Theologie über den Glauben ist eine Theorie, aber nicht der Glaube. Und deswegen kann ich hier eine Frage offen halten, weil das ein interpersonales Verhältnis ist und kann darauf vertrauen, dass ich ihm Zeit gebe, bis er mir das sagt. Er sagt, nein, das ist eine Theorie und deswegen kann man so eine Riesenfrage nicht offen lassen. Ich sage umgekehrt, ich kann sie nicht beantworten. Ich kann meinen Glauben rechtfertigen, aber nicht Gott. Und wenn ich dann gucke, Leute, die das versuchen, angefangen vom heiligen Augustinus, wenn er dann sagt, ja, es muss dunkle Flecken im Bild geben, nicht? Er ist ja keiner der dunklen Flecken. Er kommt ja weiser in den Himmel, nicht? Dann finde ich das schon schwierig, nicht? Die armen Leute, die dann einfach dazu verurteilt werden, da die schwarzen Flecken im Bild zu sein. Also darum hält man sich dann lieber zurück und sagt da nichts als so ein Zeug. Müsst mal so gucken. Nicht? Und darum, er sagt, also langsam schauen. Und gerade bei Philosophen, die also so versuchen, das zu machen, bei Thomas umfasst der Traktat de Veritate eine ganze Welt von Gegenständen, deren unmittelbarer Zusammenhang mit dem Problem der Wahrheit dem Einsichtigen durchaus evident ist, während Kurzsichtige hier nur von Abschweifungen und willkürlichen Exkursen sprechen konnten. Nicht? Weil er alles Mögliche einbezieht, wo so ein Ding, und so mache ich ja auch so ein bisschen so, nicht? Dass man sagt, wo ist der rote Faden? Sag ich, ja, das ist schwierig. Liegt da irgendwo dann drunter. Manchmal kommt man erst auf Umwegen dort wieder an und sagt, aha, darum. Nicht? Das geht ja zum Teil nicht anders. Also, wie nehme ich das mit hinein? Wie begreife ich das? Und sagte, ich muss also versuchen, auf den unermesslichen Feldern der Wahrheit einen mehr oder weniger zufälligen Strauß von dort blühenden Blumen pflücken. Wir haben ja vielleicht einen Begriff von der Flora des Feldes gibt, niemals aber den Reichtum, die Fülle, das Ganze. Das kann natürlich nicht sein. Mit anderen Worten, was will hier Balthasar sagen? Er will sagen, schon die Frage nach der Wahrheit ist eine ethische Frage. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist eine ethische Frage schon. Guardini hat immer wieder in seinen Texten und Vorträgen diese Parole des katholischen Akademikerverbandes wiederholt, der heißt Logos vor Ethos. Also zuerst die Theorie muss geklärt werden, das hat auch was so gegen die evangelische Christenheit, wo es stärker so weil die Vernunft ja sowieso gestört ist, da hat so das Ethos den Vorrang. Bei Kant kommt ja auch nur über die praktische Vernunft zu Gott und nicht zur theoretischen. Und dagegen haben dann so etwas schärfer, also die katholischen Akademiker immer gesagt, erst Logos, dann Ethos. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, der Logos muss selber ein Ethos haben. Da kann ich nicht einfach so darum denken. Es ist wahr, dass von den Griechen her der Logos den ersten Platz hat. Die Metaphysik ist erstmal theoretische Erörterung über alles Mögliche. Und dann kommt am Schluss, kommt erst so als Anhang die Ethik dann, die Folgerung daraus. Wenn so jemand wie Immanuel Levinas, dieser große also jüdische Philosoph, sagt, nein, die Ethik ist die fundamentale erste Philosophie. Und so meine ich auch, ich brauche also schon in der Theorie ein entsprechendes Wahrheitsethos. Der Logos selber muss schon ein Ethos haben, dass ich mich wirklich für Sachlichkeit entschieden habe und nicht für Unsachlichkeit. Nicht für das, was ich gern hören möchte, sondern ich will sehen, wie es wirklich ist, ob mir das nun passt oder nicht. Das soll eigentlich sein, anders ausgedrückt, ich muss auch im Theoretischen gewissenhaft sein. Zwar ist 2 mal 2 ist 4 keine Gewissensfrage, aber ich muss also auch gewissenhaft sein, auch beim Mathematik machen, dass das nötig ist, merken wir dann, wenn mal wieder die Scientific Community erschüttert wird, weil wieder jemand entlarvt wird, der da die Daten gefälscht hat, statt da richtig die Untersuchungsergebnisse herzunehmen. Da wird es ja ganz deutlich, dass ich mich nicht sagen kann, die Wissenschaft braucht sich nicht um die Werte zu kümmern. Das geht gar nicht. Und so will er also hier sagen, hier gehört von vornherein eine Ethik hinein. es gehört eine Umkehr hinein, sagt er, um mit dem Studium anzufangen, wo es einem wirklich um die Wahrheit und das Gute geht, um die Wirklichkeit, unabhängig davon, ob mir dann das gefällt oder nicht gefällt. So wie Kierkegaard schreibt, es ist eine Frage an jeden von uns, wie weit lassen wir uns von der Wahrheit bestimmen und wo kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, nee, hier soll es aber jetzt nach meinem Kopf gehen. Wurscht, was da die Leute so sagen oder was auch vielleicht so ist, hier geht es jetzt nach meinem Kopf. Da hängt alles dran. Gebe ich wirklich der Wahrheit ganz die Ehre oder nur bis zu einem bestimmten Punkt? Drum kommt hier sofort die Ethik hinein, dass das hier auftaucht. Und das muss aufgenommen werden. Und dann stellt er fest und sagt, in den Lehrbüchern, die er eben auch studiert hat, ich hatte ja erzählt, dass er wirklich etwas gelitten hat unter dieser neuscholastischen Philosophie, dass er sagt, schon diese Lehrbücher selber, und da gibt er sich schlägt er vor, was er meint, was da sein könnte, also die kargen Sätze, die heutige Lehrbücher christlicher Philosophie über die Wahrheit äußern, vielleicht ist daran eine gewisse praktische apologetische Einstellung schuld, die sich immer mehr auf einige, um jeden Preis zu haltende Grundstellungen zurückgezogen hat, auf eine Art von geistigem Reduit, dessen wohlausgebaute Unerstürmbarkeit zugleich die Preisgabe des ganzen unverteidigten Vorlandes einschließt. Eine Einstellung, die eben auf den Beweis der Existenz von Wahrheit überhaupt sich beschränkt und mit deren Festlegung ihre Aufgabe schon als erledigt betrachtet. Also ich darf nicht bloß so das Mindeste halten, damit ich dann weitermachen kann, sondern ich muss diesen Reichtum dessen behandeln. Und deswegen hat er von seinem großen Werk 7 Bände benutzt für die Ehrlichkeit. Nicht nur das im Einzelnen also darstellt, wie zeigt sich die Wirklichkeit und das Denken und überhaupt die Geschichte und alles Mögliche, als eben nochmal ein Geschehen der Schönheit, der Herrlichkeit, wo das gezeigt wird, dass das aufgenommen wird. Ich meinte, das kommt eben zu kurz in dieser Art von schulmäßiger Philosophie, wo die Wahrheit nur auftaucht im Rahmen der Erkenntnistheorie und nicht im Ganzen quer durch mit immer neuem Staunen, dass es eben gibt, was es gibt und dass sich zeigt, was sich zeigt. Dass wir das so seinerseits selbstverständlich nehmen, anstatt uns darüber schon mal zu wundern. Das ist das, was Heidegger die Seinsvergessenheit nennt. Der sagt so im Bild gesprochen, das Licht sehen wir ja nicht. Wir sehen die Leuchten und wir sehen das Beleuchtete. Das Licht sehen wir nicht. Und jetzt geht aus dem Dunkel das Licht auf und im ersten Moment freut man sich jetzt auch, dass es hell wird, je nachdem, also und begrüßt das, das strahlt von sich her auf. Aber im nächsten Moment ist man schon nicht mehr beim Licht, sondern bei dem, was das Licht zeigt, also bei den Dingen. Und so sagt er, geht uns das Sein verloren, wir sind immer schon beim Seienden. Und versteht ja dann unter Kunst und Kunstwerk genau diese Thematisierung des Wunders, dass sich zeigt, was sich zeigt. Nicht, was sich zeigt, sondern dass sich zeigt, was sich zeigt. Und das holt er aus dem griechischen Wort für Wahrheit heraus, aletheia, die Unverborgenheit. Lethe ist zugleich der Fluss des Vergessens oder so, das ist das, was also weg ist und dass sich hier etwas unverborgen zeigt, dass es aufgedeckt wird. Aber es deckt nicht Sicht auf, sondern es deckt auf, was es aufdeckt. Da könnte man etwas pathetisch sagen, das ist die Selbstlosigkeit des Lichts. Das Licht sehen wir nicht und das Licht zeigt nicht sich, sondern anderes. Und wir müssten eine eigene Umkehr machen und zwischendurch so, gut, zum Licht eben nicht, das ist ja kein Wesen, aber kein lebendiges, müsste man eigentlich so sagen, erstmal vielen Dank, liebes Licht, nicht? Weil ohne Licht würden wir gar nicht sehen. Aber das Licht selber wird nicht gesehen, weil es nicht sich zeigt, sondern das Beleuchtete. Das ist so die Selbstlosigkeit in Person, könnte man gewisserweise sagen. Theologisch würde man vom Heiligen Geist reden, der kommt auch nicht vor. Sondern der zeigt den Vater und den Sohn und was dazu gehört. Sodass man da eigentlich sich umkehren muss und das in den Blick nehmen muss, wie es ja auch die neuen Verbindungen dann tun. Also wenn das da fehlt, und ich habe das nicht mit drin, dann fehlt etwas ganz Wesentliches, dass ich nämlich in Begegnung mit der Wirklichkeit mich entscheiden muss immer neu, für die Wahrhaftigkeit, für die Aufrichtigkeit, für die Sachlichkeit. Und über Sachlichkeit und Unsachlichkeit haben wir ja schon immer wieder geredet. Ich muss, glaube ich, nur noch mal in Erinnerung rufen, warum mir das so wichtig ist. Wenn ich Gut und Böse benutze, gibt es da in der Mitte drin ein Neutrales. Weder Gut noch Böse, einfach unbedeutsam. Zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit gibt es nichts. Mit Sachlichkeit meine ich, dass ich die Welt so angucke und mit ihr so umgehe, wie es sich gehört und wie sie ist. Unsachlichkeit heißt, es geht nach meinem Kopf. Statt nach der Sache, statt nach den Sachen. Und wenn Sie da jetzt vor der Wahl stehen, mit Ihrer Freiheit und Ihrem Gewissen, zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit, und Sie zögern, sind Sie schon unsachlich. Und jetzt ist der zweite Gedanke der, Sie können nicht neutral für Sachlichkeit oder Unsachliche sein, sondern Sie können nur sachlicherweise für sachlich sein und nur unsachlicherweise für Unsachlichkeit. Diese Doppelung ist mir wichtig. Nur unsachlicherweise können Sie für Unsachlichkeit optieren. Und nur sachlicherweise können Sie für Sachlichkeit optieren. Das ist der Punkt. Das heißt, hier ist wirklich keine Lücke. Hier gibt es nichts, was diese Doppelung da ausdrückt. Entweder man ist wahrheitsgemäß und wahrhaftig für die Wahrheit, oder man ist unwahrheitsgemäß für die Unwahrheit, die mögliche. Warum soll man nicht auch mal die Wahrheit sagen, wenn es nicht schadet? Ne? Aber danach geht es nicht. Ein Maßstab wäre dann mein Nutzen, mein Schaden, meine Interessen oder so etwas. Also diese Doppelung ist mir wichtig. Nur unsachlicherweise kann ich für Sachlichkeit sein. Ich kann unsachlicherweise so tun, als wäre ich sachlich. Das ist nicht gemeint. Nicht? Das kann ich ja machen. Oder ich kann aus sachlichen Gründen einen Wutanfall, aus pädagogischen Gründen oder so inszenieren. Aber ich weiß, dass ich nicht eigentlich wirklich wütend bin, sondern ich tue bloß so. Das kann es ja geben, aber ich rede ja nicht von Verhalten, sondern ich rede von der Grundoption. Für Sachlichkeit oder Unsachlichkeit, und da gilt die Doppelung. Es ist gar nicht anders zu machen. Also Sie kommen nicht drum herum zu sagen, wenn Sie Philosophie studieren, müssen Sie sich erst bekehren. Weil zuerst sind wir von Natur aus egozentrisch. Es geht nach unserem Hunger und Durst und nach unseren Wünschen und Wollen oder so. Es ist eine eigene Einübung und Umkehrung, dass ich sage, ich will mich der Wirklichkeit stellen, wie sie ist. Deswegen hat die platonische Schule so etwas Klösterliches an sich. Die haben zusammen gelebt, zusammen gewohnt, zusammen gefeiert, zusammen gebetet und so und eben in dieser Form philosophiert.
Ich finde, das spricht man manchmal auch schon als Problem in den Diskussionen. Wenn ich einen Diskussionspartner habe und das Gefühl habe, ach, der macht das jetzt immer so aus Spaß.
Ja, eben.
Und das, man weiß irgendwie gar nicht, was soll man jetzt da machen.
So ist es.
Im Prinzip müsste man ja eigentlich diese Sachlichkeit, diese gedoppelte Sachlichkeit erstmal voraussetzen.
So ist es.
Wenn man jetzt schon merkt, wenn die Sache anfängt, ach, der probiert da nun mal rum, der spielt so ein bisschen, der will sich vielleicht
wichtig. So ist es, ja.
Schon ein bisschen was bringt. Was macht man da?
Einfach ihm sagen, einfach ansprechen. Einfach sagen. Sagen Sie, meinen Sie das eigentlich ernst oder was machen wir jetzt? Ich möchte einfach nur wissen, wo ich dran bin mit Ihnen, denn hinterher stehe ich da als dumme Figur da. Also wir müssen nur wissen, was wir machen. Wir können zusammen spielen und wir können zusammen ernst erfahren. Das habe ich öfter einfach so formuliert.
Die
so ist es.
Ist ja vor dem Publikum teilweise der Ernstere, der sozusagen der Blöde.
Ja, genauso, selbstverständlich.
Der hält sich alles frei. Und der sich festlegt, ach, den führt, der wird jetzt sozusagen vorgeführt.
Genau so.
Das passiert ja immer.
Ja, immer. Und da hilft nichts, als es einfach ansprechen. Ja. Dann ist es auf dem Tisch. Und das meinte ich immer, man muss wirklich gucken, was der andere fragt oder sagt oder so. Denn je nachdem sind die Dinge also zu schade, um sie so zu behandeln. Aber vor allen Dingen sind sie zu schade, dass man mit ihnen so umgeht. Deswegen muss man sich da einfach wehren. Rechtzeitig. Das traut man sich erst nicht, weil man denkt, das ist nicht höflich oder so, aber an sich hat sich der andere daneben benommen. Und das ist einfach nur die Sache gebotenen Selbstschutzes, um der Sache willen und um der Person willen. Und da sollte man also dann auch kein Zögern haben oder keine Angst davor. Muss man einfach dann tun. Unangenehm ist es, macht keinen Spaß, das ist richtig. Ja. Aber was hilft's? Nicht? Also das gehört dorthin, dass ich das mitsehe. Also ich kann nicht rein wertfrei philosophieren und da entscheidungsfrei philosophieren, sondern das steckt hier unmittelbar mit drin. Er schreibt hier da noch in der Einleitung, es ist eine Frucht des modernen Rationalismus, der das Feld der Wahrheit auf ein vermeintlich isolierbares, rein theoretisches einzuengen trachtete, dass das Gebiet des Guten und Schönen dadurch außerhalb des erkenntnismäßig Nachprüfbaren geriet und einer wie immer gearteten subjektiven Willkür oder doch privaten Glaubens- und Geschmackswelt überlassen werden sollte. Das ist das, was die Leute sagen. Das ist dann ihre private Meinung. Wir machen jetzt hier nur die wissenschaftliche Hälfte. Und wenn man das anfängt, sagt er, dann ist es hin, dass man dann eigentlich nur allgemein zugängliche, belanglose Inhalte hat, während man die tiefsten Wahrheitsfragen, die ohne Entscheidung und Geschmack nicht berührt werden können, in falscher Scham dem Schweigen überantwortet bleiben. Und jetzt nochmal ein sehr konzentrierter Satz. Wenn die Wahrheit entscheidungslos ist, dann ist die persönliche weltanschauliche Entscheidung wahrheitslos. Das sagen ja auch die Leute, das ist ihre private Belieben oder wie sie wollen, nicht?
Können Sie den Satz nochmal
wiederholen? Ja. Wenn die Wahrheit entscheidungslos ist, dann ist die persönliche weltanschauliche Entscheidung wahrheitslos. Eben, da geht es jetzt nicht um Wahrheit, sondern um Geschmäcker. Die Gustibus nun ist disputandum, hat man dann früher gesagt. Über Geschmäcker kann man nicht streiten. Eine solche Unterbindung des Gesprächs über die Wahrheit kommt einer Vernichtung der Wahrheit selbst gleich. Christliche Philosophie wird sich daher hüten müssen, auch nur unbewusst oder ungewollt einem solchen Rationalismus Vorschub zu leisten. Ich habe da ausdrücklich hin, weil das war damals tatsächlich in der Neuscholastik so, dass diese, am Anfang stand zwar im Vorwort irgendwas drin, dass man ein reines Herz braucht, um die Wahrheit zu erkennen, aber dann lief das einfach so ab wie Mathematik oder Physik. So dass ja auch der Blondel, und das ist ja wirklich nur ein toller Mann, eigentlich dann schreibt, von einer christlichen Philosophie könne man so wenig reden wie von einer christlichen Physik. Das ist natürlich ein komischer Philosophiebegriff, den er dann da zugrunde legt. Denn Physik macht man nicht als Mensch, sondern Physik macht man als Denker, als Gehirn oder so. Deswegen gibt es auch keine männliche oder weibliche Physik oder so. Aber es gibt natürlich ein männlich oder weibliches Glauben und ein männlich-weibliches Philosophieren oder Theologisieren. Das gibt es natürlich, weil das den ganzen Menschen fordert. Das muss man schon also mit hineinnehmen und muss das sehen. Und deswegen ist das eben wichtig, das wirklich aufzunehmen und einzubeziehen. Wenn das nicht geschieht, hat was nicht gestimmt. Also man braucht einen uneingeschränkten und unverkürzten Blick auf das, was sich zeigt. Und Wahrheit ist eben mehr als die Eigenschaft zutreffender Sätze. Das hatten wir früher schon mal entwickelt, wenn Sie sagen, nee, das haben Sie inzwischen sogar noch mal gemacht, müssen Sie es einfach nur sagen, ich fange noch mal an. Also ich sage, da ist das S und das redet über das O und dann das Objekt und dann sagt jetzt eben der Aristoteles, wahr ist, wenn ich das sage, was ist. Jetzt hier mache ich schon den Unterschied zwischen richtig und wahr. Oder ja, mit richtig oder wahr nehme ich auseinander. Denn es ist zum Beispiel ein richtiger Satz zu sagen, der Mensch ist eine instabile Fett-Eiweiß-Verbindung. Aber dieser Satz ist nicht wahr, weil wahr ist erst ein Satz über das Objekt, wenn das Objekt umständegemäß entsprechend wiedergegeben wird. Auf angemessene Weise. Die Umstände gehören natürlich hinzu. Wenn ich nach der Uhrzeit frage und sitze in der Sternwarte, will ich das genauer wissen, als wenn ich auf dem Feld am Ackern bin oder am Ernten und sage, wann ist jetzt Mittagspause. Das eine geht mit so und so vielen Stellen nach dem Komma bei der Sekunde noch weiter und das andere sagt so irgendwie, wenn die Sonne da steht, dann machen wir Brotzeit oder so. Also umständegemäß ein Satz, der sagt, instabile Fett-Eiweiß-Verbindung, der Mensch ist eine instabile Fett-Eiweiß-Verbindung oder er ist ein schmalnasiger Primat, dann sind das zutreffende Sätze, aber sie sind nicht richtig. Sie sind nicht wahr. Sie sind richtig, aber sie sind nicht wahr, denn wahr nenne ich nur etwas, was etwas angemessen repräsentiert. Ich hatte ja gesagt, Wahrheit heißt das Dasein einer Wirklichkeit. Und die muss ich also den Umständen entsprechend auf angemessene Weise präsentieren. ganz zu schweigen von den Sätzen, von denen ich eben geredet hatte, von den Fragen, die man da nicht beantworten darf, nicht, die kann ich ja auch als Aussage formulieren. Ich kann ja sagen, Herr X hat im laufenden Jahr seine Frau noch nicht geprügelt. Da kann ja kein Prozess gegen anfangen. Aber so arbeitet man in der Politik und in Pressekampagnen gegen Leute. Das nennt man Unterstellungen, Insinuationen. Man hat ja nichts gesagt. Das kleine Wörtchen noch reicht da. Es ist wahr. Nein, es ist richtig. Es trifft zu. Aber es ist keine halbe Wahrheit, sondern eine Halbwahrheit. Und eine Halbwahrheit ist keine halbe Wahrheit, sondern eine ganze Unverschämtheit, gegen die man noch nicht mal was machen kann. Also das steckt schon drin bei Subjekt-Objekt für sich. Und jetzt wird ja ein Satz immer zu jemand gesagt. Und dann wird es nochmal wieder komplizierter. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, eine Wahrheit, die ich dem anderen an den Kopf werfe, wird einfach durch die Werferei zur bloßen Richtigkeit. Wahrheit ist immer etwas, was aufbaut. Ich sage nicht, dass Wahrheit nicht wehtut. Kann sehr wehtun. Aber sie ist aufbauend, sie steht im Dienst der Menschlichkeit. Während wenn ich das dem anderen bloß an den Kopf werfe, ist es keine Wahrheit, sondern eine Richtigkeit. Man trifft es zu, im besten Fall, aber es ist nicht das Richtige. Oder es gilt für die Wahrheit am Krankenbett, wie sieht das aus? Wo das ja im Frühjahr die Ärzte nicht gelernt haben. Einer meiner Schüler hat, als er hier in München noch, also in der Onkologie war als Professor, der hat eine Vorlesung gehalten über Wahrheit am Krankenbett, weil das die Ärzte in vielen Fällen nicht können. Entweder lügen die so halb, damit die Leute so das irgendwie so wegkriegen, oder sie sagen so grob, dass immer wieder vorkommt, dass eben doch dann jemand einfach nur rausstürmt auf den Flur und aus dem Fenster springt. Nicht? Weil die Frage ist, wie drücke ich das jetzt aus, wie kann ich die Wahrheit so sagen, dass er sie schon irgendwie mitkriegt und hört, aber so, dass er sie halbwegs aufnehmen kann. Das muss einfach geübt werden, da hilft der gute Wille alleine nicht. Da gibt es Regeln oder so, die man lernen kann. Und da hat er dann eine zusätzliche Vorlesung gehalten zu seinen rein fachlichen Vorlesungen eben darüber für die Studenten, damit die da ein bisschen was lernen. Dass man das mit hinzunimmt. Also das gilt schon auch für diese Form von Wahrheit. Da sind wir jetzt noch gar nicht bei der Wahrheit der Dinge. Nicht? Das ist das, was Badrana dann betonen würde. Sondern die Wahrhaftigkeit geht damit los, dass ich mich selber nicht inszeniere, sondern mich zeige als der, der ich bin. Dass ich über mich Bescheid weiß und hier nicht irgendwelche Spielchen mache, sondern zu mir stehe und dem anderen mich so zeige, wie ich bin. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Vielen Dank. Pause, Schluss machen. Um Viertel nach geht es weiter, ein bisschen halt, dann eine Minute nach, Viertel nach. Und wenn jemand so nett ist und macht den das Fenster auf, tun wir ein bisschen Sauerstoff wieder rein. Vergessen, meine Uhr dahin zu legen.
Ich hab's vergessen.
So.
Ich mach's gleich.
Ja, ich tue einfach meine dahin. Dann haben wir's schon. Vielen Dank.